Guten Abend, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und dass wir jetzt gemeinsam wieder auf das lebendige Wort hören dürfen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr in euren Herzen mitringt, ja, dass das Geheimnis des Christus so geredet wird, wie es geredet werden soll. Da brauche ich mir keine Angst machen. Ich glaube, niemand ist da, der etwa das Gegenteil wollte. Ja, wir sind bei der Betrachtung von Epheser 2 und wir hatten schon festgestellt, dass der Paulus auch in den ersten drei Kapiteln, die man so als Lehre bezeichnet, dass er immer wieder sozusagen von himmlischen Sphären uns ganz hart auf die Erde zurückbringt, bevor er dann wieder in die Himmelswelten geht, ja, und es dann immer weiter runter geht Richtung praktisches Leben. Und so hatten wir gestern Abend etwas sehr Praktisches und, denke ich, auch uns zu Herzen gehendes gehört. Und wir wollen jetzt die Beziehung zwischen den Nationen und Israel und den jeweils aus diesen Gruppen herausgewählten Menschen betrachten, die dann den Leib des Christus bilden. Denn um das geht es jetzt eigentlich in den Versen 11 bis 18, die wir heute Abend betrachten wollen. Wir hatten schon gesagt, dass der Abschnitt eigentlich von was das Thema Haushaltung der Gnade Gottes anbelangt, streng genommen geht von Vers 11 bis Kapitel 3, Vers 13, bis Paulus wieder mit seinem großen Gebet fortsetzt, das ja im ersten Kapitel mit dem Vers 20a endet. Nun, die ersten beiden Verse, die wir uns genauer betrachten wollen, sind die Verse 11 und 12. Deshalb seid eingedenk, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, welche Vorhaut genannt werden von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christum waret, entfremdet oder eigentlich fremd dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge bezüglich der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in diesem Kosmos. Den ersten Unterabschnitt habe ich mir überschrieben, das Vorher der Nationen. Die aus den Nationen hatten kein Bürgerrecht im Haus Moses. Diesen Begriff finden wir in Hebräer 3, wo der Hebräerbriefschreiber davon spricht, dass Mose ein Haus zu verwalten hatte, nämlich sein Haus, in dem er treu war. Und das war der Bund vom Sinai. Das war dem Mose aufgetragen zu verwalten. Ich möchte der Zeit halber die Stelle jetzt nicht lesen, sondern euch bitten, dass ihr im Zusammenhang mit der Nacharbeit Hebräer 3, 1 bis 6 dazu einmal lest. Wir, die Nationen, waren ihm fremd, diesem Haus Mose, nicht entfremdet, sondern von Hause aus fremd. Dass es so zu verstehen ist, sehen wir etwa aus Kapitel 3, Vers 17 und 18, wo wir lesen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Halt, Stopp, 4 heißt, 4 muss das heißen, Entschuldigung, 4. 4, Vers 17 und 18. Dieses nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht wandelt oder nicht mehr wandelt, wie auch die übrigen Nationen wandeln, die in der Eitelkeit oder in der Leere ihres Denkens, verfinstert am Verstand oder am Durchdenken, entfremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Hier steht dasselbe Wort, entfremdet. Entfremdet dem Leben Gottes ist der Mensch seit dem Fall Adams. Wir also, die wir nach Adam leben, sind dem Leben Adams und erst recht dem Leben Gottes völlig fremd. Wir hatten es nie. Als Gott Israel aus den Nationen absonderte, wurden diese in gleichem Maße von Israel entfremdet. Das geschah durch die Bündnisse der Väter schon und erst recht durch den Ehebund von Sinai. Paulus bezieht sich in Epheser 2,12 auf Kapitel 2,1 zurück, wo er unseren vorigen Zustand als noch tot in den Vergehungen und Sünden kennzeichnet. Dorthin sind wir nicht hinein entfremdet, sondern wir waren immer in dieser Schöpfungsordnung drinnen, seit unserer Geburt. Paulus fährt nun konsequent in Epheser 2, Vers 12 weiter. Wir hatten keinen Anteil an den Bündnissen Gottes mit seinem zwölfstämmigen Volk Israel. Wir hatten kein Bürgerrecht im Hause Moses, ja, wo um diesen Begriff, den der Hebräerbriefschreiber prägt, zu nehmen. Wir waren, wie eben schon gesagt, von Natur aus Fremdlinge betreffs der Bündnisse und Verheißungen, die Israel bekommen hatte. Paulus führt ja diesen Vorteil Israels in Römer 3 näher aus. Auch das können wir heute Abend nicht lesen. Dort wird uns ganz klar gezeigt, welchen Vorteil, ja, Vorteil die Israeliten hatten. Und der Paulus kommt ja dann in diesem Kapitel darauf zu sprechen, dass sie wohl einen Vorteil hatten, aber keinen Vorzug, was das Sein in der Sünde anbelangte. Wir hatten also als Nationen keinen direkten Zugang zu Gott, außer über eine Eingliederung in die Ordnung vom Sinai. Vorne an durch die Beschneidung im Fleisch. Und damals und heute nennt man solche Menschen Proselyten, ja, die sich also durch die Beschneidung und durch ein bewusstes Unterordnen unter das Gesetz vom Sinai sozusagen in Israel assoziieren lassen, weil richtig eingliedern kann man sie ja nicht, denn sie sind ja nicht darin geboren. Und wir lesen von Proselyten etwa in Apostelgeschichte 13. Das kann man dort nachlesen. Paulus nennt hier die Nationen Atheisten. Dort kommt das griechische Wort Atheist vor. Und im übertragenen Sinne sind es Gottlose im Kosmos. Gottlos in dem Sinne, was die Beziehung zu Gott, zu dem Gott und Vater Jesu Christi angeht. Denn unter Göttern als Vormünder und Verwalter sind die Nationen immer gewesen. Ich möchte dazu Galater 4, Vers 8 lesen, um das nachzuweisen. Aber damals freilich als ihr, spricht er zu den Galatern, die ja Nationenmenschen waren, da ihr Gott nicht kannte, dientet ihr denen, die von Natur aus nicht Götter sind. In 5. Mose 4, Vers 19 und 20 möchte ich noch lesen, wo Gott eben diese Abgrenzung seines Volkes Israel von der Oberherrschaft der Götter unter die Herrschaft ihres Gottes, des Gottes Israel, definiert. Ich lese 5. Mose 4, 19 und 20. Der Zusammenhang geht eigentlich bereits in Vers 15 los und handelt davon, dass Israel sich kein Abbild machen soll von irgendetwas, was im Kosmos ist. Und dann kommt Vers 19, und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebest und die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels sähest und verleitet werdest und dich vor ihnen bückest, um ihnen zu dienen, welche Jehova, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Das heißt, die Völker dienen naturgemäß dem Herr der Himmel. Ich darf jetzt da nicht stehen bleiben, weil sonst wäre der Abend damit schon zu füllen, was da alles noch im Buche des Gesetzes steht. Wer will, kann sich ja die Stelle Kapitel 29, 26 noch dazu aufschreiben. Das wollen wir jetzt nicht lesen. Und wir hatten diese Woche mehrfach schon gehört, dass wir aus dem Machtbereich der Finsternis, das ist die Oberhoheit unter eben genau diesen Göttern, entrissen sind und versetzt sind in die Königsherrschaft seiner Liebe. Weil das nun so von Gott selber eingerichtet ist, ja, diese Zusammenhänge, die sind ja nicht irgendwie zufällig so entstanden. Wir haben das eben gelesen, Gott hat die Völker den Göttern unterordnet, Israel herausgenommen und unter den Gott Israels gestellt. Ja. Und so hat es ganz genau zwei Herrschaftsgebiete gegeben. Und wenn man dann zu dem Leib des Christus hinzugetan wird, dann wird man aus dem Machtbereich der Finsternis herausgerissen. Ja, und man wird auch, wenn man zu Israel gehört, unter der Hoheit des Gesetzes herausgerissen und versetzt in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Das werden wir dann im Detail noch ein wenig genauer betrachten. Und damit waren auch wir, weil eben Gott diese Ordnung so gesetzt hatte, auch ohne jede Hoffnung, wie der Paulus sich hier in Kapitel 2 ausdrückt. Ohne Hoffnung in diesem Kosmos. Wir hatten keine Ahnung, was Abraham als Segensvermittlung an alle Geschlechter verheißen war. Noch weniger hätten wir daran geglaubt. Das müssen wir einfach nüchtern bekennen. Und im nächsten Vers kommt jedoch die große Wende. Wir gehen jetzt zu dem nächsten Abschnitt über, das sind die Verse 13 bis 17, Ergebnisse aus dem Erlösungswerk des Sohnes Gottes. Und Paulus beginnt ähnlich wie schon weiter vorne mit einem Jetzt aber. In Christo Jesu seid ihr, die ihr einst ferne waret, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleische die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan hatte, auf dass er die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schiefe und die beiden in einem Leibe mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Soweit der Verszusammenhang. Jetzt aber fährt Paulus Vers 13 das Neue beschreibend fort. Durch das Blut des Christus sind die aus den Nationen nahe geworden. Nachdem sie vorher fern waren, hier steht auch nicht entfernt waren, sondern fern waren. Also, dass die Nationen einmal nahe gewesen wären und dann entfernt worden wären. Die Nationen waren grundsätzlich fern oder, wenn man es salopp ausdrücken wollte, völlig außen vor, was die Beziehung zu Gott, dem Allerhöchsten, angeht. Durch welches Mittel geschah nun die Änderung? Paulus erklärt, sie sind durch das Blut des Christus nahe geworden, sagt Paulus. Das ist bezüglich der Nationen ebenso neu, wenn wir es mit 1. Korinther 11, den sogenannten Einsetzungsworten für das Brechen des Brotes, vergleichen. Paulus hat vom Herrn empfangen, sagt er, was er an die Gemeinde überliefert hatte. In 1. Korinther 11 lesen wir die Verse 25 und 26. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinkt, verkündiget ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Was in Vers 26 steht, also so oft ihr, Gemeinde, dieses Brot esset, das finden wir in den vier Evangelien nicht. Der Herr selber, von dem der Paulus dieses Wort in der Gemeinde hatte, hat an der Stelle eine Erweiterung vorgenommen zu den Aussagen, die er damals seinen 12 Jüngern gemacht hatte, seinen 12 Aposteln, die abgestellt waren, um dem Volke Israel insgesamt zu dienen. Der Herr hatte das seinen Jüngern so nicht gesagt, auch nicht das Verkünden des Todes, bis er kommt. Vers 25 ist streng genommen das Blut des Christus zunächst einmal nur für die verlorenen Schafe aus Israel geflossen. Ja, weil der Paulus sagt, der Herr sagt selber, das ist das Blut des Bundes. Und zu wem wurde denn der Herr gesandt? Er wurde zu den 12 Stämmen Israels gesandt, zunächst einmal. Ja, wir werden gleich sehen, wie die Zusammenhänge erweitert werden. Natürlich betreffen wird hier Israel als 12 Stämme gesehen, ja, selbstverständlich. Die Nationen, denn nur dem ganzen Israel ist nach Jeremia 31 folgende ein neuer Bund verheißen. Den Nationen nicht, denn für sie gab es auch keinen ersten Bund, auch keinen alten Bund, auch keinen Bund vom Sinai. Gab es für die Nationen einfach nicht. Hier dürfen wir uns jetzt an andere Stellen erinnern, die das Erlösungswerk nicht nur für Israel, sondern für die Nationen und den ganzen Kosmos bezeugen. Wir können nicht alle diese Stellen lesen, aber zwei signifikante Stellen nehmen wir heraus. Der Jesus macht zu Nikodemus eine sehr allgemein, universal formulierte Aussage. Johannes 3, Vers 17, wir hatten diese Stelle heute Morgen auch schon gehabt. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in den Kosmos gesandt, auf dass er den Kosmos richte, sondern auf dass der Kosmos durch ihn errettet werde. Also hat der Herr Jesus auch bereits seinem Volk zunächst schon gesagt, dass sein Kommen mit der Errettung des ganzen Kosmos zusammenhängt. Aber zuerst ist er ein für alle Mal eben zu seinem Volk gekommen. Dabei Israel war zuerst dran, denn Israel war Gott immer nahe, auch dann, wenn er im Zorn auf Zeit also sein Angesicht vor ihnen verborgen hatte, und das hat er bis zum heutigen Tag. Ja, Gott hat immer noch sein Volk, sein Angesicht vor seinem Volk verborgen. Ja, sonst würden die orthodoxen Juden zum Beispiel längst den Christus angenommen haben. Und zwar geschah das eben wegen ihres Ungehorsams. Wir lesen im Psalm 148, Vers 14, das gewaltige Wort: Und er hat erhöht das Horn seines Volkes, oder er hat seinem Volke ein Horn erhoben. Das Horn bedeutet Macht. Er hat also seinem Volk einen König erhoben, heißt das. Das Lob all seiner Frommen der Kinder Israel, des Volkes, das ihm nahe ist. Lobet Jehova. Hier erklärt der Psalmist, dass das Volk Gottes seinem Gott nahe ist, dem Gott Israels. In Jesaja 54 lesen wir das bekannte Wort: Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen will ich dich aufnehmen. Im Zorneserguss habe ich einen kleinen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit äonischer Güte werde ich mich deiner erbarmen, spricht Jehova, dein Erlöser. Wir sehen also, wenn Gott sein Volk, sein Angesicht von seinem Volk abwendet, dann wendet er es nur in Bezug auf ihren Blick, auf ihr Blickfeld ab. Er selber hat sein Volk immer vor sich. Des Volkes, das ihm nahe ist, auch dann, wenn es im Gericht ist. Man fragt sich ernsthaft, wie jemand auf die Idee kommen kann, dass Israel nun so viel Schuld auf sich geladen hat, dass sein Gott sie jetzt einfach wegwirft und sich ein paar andere Leute holt. Wenn wir sowas im Jesaja lesen, und wir könnten jetzt, ich glaube, den ganzen Abend noch weiter zitieren mit Worten, die Ähnliches aussagen in Bezug auf das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk. Zu seinen Jüngern sagt der Herr Jesus, als die kananäische Frau, eine Syrophönizierin, wie wir im Markus-Evangelium finden, ihn um Hilfe für ihre Tochter bittet. Es sagt er zu seinen Jüngern, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Von Nationen keine Spur. Hier, keine Spur. Dennoch war das Gesamtziel seines Kommens, dass der Kosmos durch ihn errettet werde, bereits ausgesprochen. Ja? Im Geheimen sozusagen diesem Obersten Israels, von dem der Herr Jesus eigentlich, dem er sagen musste, du hättest eigentlich ja wissen müssen, dass dein Volk noch einmal geboren werden muss. Du bist ein Führer Israels und weißt es nicht, sagt er zu ihm. Ja? Also er hat es hier mit einem Wissenden zu tun und wir wissen ja, dass der Nikodemus ja einer war, der sich zu Christus bekannte. Zwar unter vorgehaltener Hand, aber er hat es immerhin getan, bis zum Ende hin. Er machte aber, der Herr Jesus, noch auf Erden keine genaueren Angaben, wie nun dieses Heil zu den Nationen und auch zu dem Kosmos kommt. Er hat sich eben auf seine erste Aufgabe konzentriert, auf dass er zu den verlorenen Stämmen des Hauses Israel gesandt war. Die Zeit für diese Offenbarung war damals noch nicht gekommen. Paulus kommt in Römer 11 auf dieses Thema genauer zu sprechen, wo er den Fall Israels und die Gründe dafür angibt. Auch heute Morgen haben wir, beziehungsweise in den vorangegangenen Stunden, darüber bereits mehrfach gelesen. So wie Paulus in Epheser 2,13 von dem Blut des Christus spricht, also nicht nur von dem Blut des Bundes, ja, weil das Blut des Bundes wäre eine Eingrenzung auf Israel, sondern der Paulus spricht hier klar von dem Blut des Christus und das ist eine Erweiterung des Gültigkeitsbereichs. Ja, verzeiht, wenn ich es jetzt einfach mal so ein bisschen technisch formuliere, aber wir müssen da sauber mitdenken, dass das klar wird. Er beschreibt dort die Wirkung des Falles Israel, weswegen ja der Sohn in diesen Kosmos nach seinen eigenen Worten eben zuerst gesandt wurde, zu seinem Volk nämlich. In Römer 11, 11 und 12 sagt er, ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, auf dass sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihr daneben fallen oder durch ihren Fehltritt ist den Nationen die Rettung geworden. Das heißt, das Kommen Jesu zuerst mal zu seinem Volk wird hier von Paulus erweitert, indem er sagt, durch ihren Fall ist diese Rettung jetzt übergegangen oder hinzugekommen zu den Nationen, um sie zur Eifersucht zu reizen. Und in Vers 12 geht er noch einen Schritt weiter, indem er sagt, wenn aber ihr Fehltritt der Reichtum des Kosmos ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vervollständigung. Ja. Hier erst bekommen wir einen klaren Blick, ja, wie das Wort des Herrn Jesus dass er dem Nikodemus einmal gesagt hat in Johannes 3, 17, wie das genau funktioniert. Ja? Gekommen zuerst zu seinem Volk, die haben es abgelehnt, damit geht das Heil über zu den Nationen und dem ganzen Kosmos. Jetzt ist der Kreis sozusagen geschlossen, ja, vom Verständnis her. Zunächst erweitert er im ersten Schritt auf die Nationen und dann in einem zweiten auf den ganzen Kosmos. Er wiederholt und präzisiert das in einem zweiten Schritt oder den zweiten Schritt noch in Vers 15 von Römer 11. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung des Kosmos bedeutet, was wird die Annahme anders sein als Leben aus Toten? Das ist sozusagen der weiteste Bogen, der wieder zu dem Wort Jesu zurückkehrt, das er dem Nikodemus gesagt hatte, dass er gekommen wäre, um den Kosmos zu erlösen, loszukaufen. Wenn der Herr sein Volk wieder annehmen und ganz Israel erretten werden wird, indem er die um ihres Unglaubens willen ausgerissenen Zweige in ihren eigenen Ölbaum wieder einpfropft, dann folgt daraus Leben aus Toten. So führt Paulus den Heilsplan dann in Römer 11 weiter in den Versen 24 bis 26. Nun gehen wir zurück zu Epheser 2, 14 bis 16. Paulus sagt dort, Christus ist der Friede beider Teile des Leibes Christi, der Auserwählten aus dem Überrest des zwölfstämmigen Israel, wie wir bereits in unseren Vorausbetrachtungen gesehen haben, und wie das etwa in Römer 11, Vers 4 bis 7 steht, und jener aus allen übrigen Nationen. In Römer 11, Vers 4 bis 7, dort erklärt Paulus, dass es einen Überrest der Wahl der Gnade gibt, ja, der eben aus dem ganzen Israel entnommen wird, ja, und in den Leib des Christus eingegliedert. Kann man dort nachlesen. Und nur diese Gruppe Menschen, die in den Leib des Christus hineinkommt, die wird unter der Haushaltung der Gnade gesammelt. Durch Christus haben auch beide Teile, eben jeder Glaubende, Frieden mit Gott. Etwas Besonderes ist es auch der Formulierung Paulus nach, ja, dass Christus der Friede in Person ist, so wie er auch die personifizierte Liebe und Gnade Gottes ist. Da heißt es, er ist unser Friede. Also ist das ein personaler Begriff für den Sohn. Also nicht nur haben wir Frieden mit Gott, ja, indem wir nicht mehr Feinde sind, sondern er in Person, der in uns Wohnung genommen hat, ist dieser Friede. Und dieser Friede befriedet uns, ja, Gott gegenüber. Ja. Nicht weil Gott uns Feind gewesen wäre, sondern weil wir die Feinde sind. Da wir noch Feinde waren, sagt Paulus in Römer 5, hat er das Erlösungswerk für uns gebracht. Das trennende Element zwischen Israel und den Nationen, das die Distanz und Entfremdung nach Vers 12 bewirkte, war das Gesetz vom Sinai und der Ehebund, den der Gott Israels mit seinem Volk einging. Um dem Messias wirklich nahe zu kommen, musste Israel nach Vers 15 in unserem Text, ich lese den nochmal, nachdem er in seinem Fleische die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan hatte. Um dem Messias wirklich nahe zu kommen, musste Israel aus der 430 Jahre nach der Verheißung an Abraham entstandenen Ordnung Moses wieder losgekauft werden. Denn das Gesetz wurde ja nebeneingeschoben, bis der Same käme, lehrt uns Paulus im Galaterbrief. Und diese Ordnung, sie trennte auch eben das zwölfstämmige Volk von allen Nationen, auch denen semitischen Ursprungs. Ja? Denn nicht alle semitischen Völker haben deshalb, weil sie direkte Nachkommen Abrahams sind, einen Anspruch auf den Bund vom Sinai. Ja? Und um den geht es ja jetzt hier, denn das trennende Element, sagt Paulus, ist der Bund vom Sinai. Und die Verheißung an Adam war ja vorher geschehen. Zwischen Juda und dem Nordreich war das Gesetz vom Sinai nie trennend, denn sie waren beide unter Gesetz. Und daran änderte auch der temporäre Scheidebrief, den Jeremia 3 und Hosea 1 für das Nordreich nennt nichts. Denn der Ehebund, den der Gott Israels mit seinem Volke schloss, infolgedessen es auch unter das Gesetz vom Sinai gestellt wurde, ist eben unauflöslich. Genauso wie eine Ehe grundsätzlich vor Gott unauflöslich ist, außer es stirbt einer der beiden Partner. Ja, so ist die Ehe eben von Gott selber eingeführt worden. Christus hat Israel also losgekauft vom Gesetz und vor allem auch vom Fluch des Gesetzes. Paulus schreibt an die Galater in Kapitel 3, 12 bis 14, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns, das ist Israel, losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und jetzt verlängert er das, indem er sagt, auf dass der Segen Abrahams in Christo Jesu zu den Nationen käme, auf dass wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Ja. Das heißt, dadurch, dass Christus gestorben ist, ist der Segen Abrahams in Christo Jesu zu den Nationen gekommen. Also, wie wir auch schon diese Woche gehört haben, an Israel vorbei. Für Israel selber war aber auch das Gesetz trennendes Element. Denn es der Paulus erklärt später im Kapitel 3, in Vers 19 und 20, warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gemacht war, angeordnet durch Engel in der Hand eines Abgeordneten. Der Abgeordnete aber ist nicht Abgeordneter von einem, Gott aber ist einer. Vers 20 unterstreicht die Herkunft des Gesetzes von einer Mehrheit, deren Abgeordneter es offensichtlich Mose auf dem Berg überreicht hat. Das Volk musste also nicht nur von dem Fluch des Gesetzes befreit werden, ja, indem eben der Christus der Fluch geworden ist, sondern vom Gesetz an sich. Nämlich, es war eingefügt, bis der Same käme. Also waren sie unter einer anderen Ordnung als der von Gott vorgesehenen Zielordnung, wenn ich den Begriff so wählen darf. Ja? Die Zielordnung war, dass das Volk unter Christus kommt. Ja? Und dazwischen drin hat Gott die Gesetzesordnung eingeschoben für sein Volk. Und genau diese Gesetzesordnung hat nun die Nationen, die diese Ordnung nicht bekommen haben, entfremdet. Ja? So ist das Verständnis von Kapitel 2 zu diesem Thema. In Vers 23 bis 25 spricht Paulus eben genau von diesem Ende der Gesetzeshaushaltung. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir Israel unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen, den Glauben hin. Und der Glaube, sagt, hatte vorhin Paulus gesagt, das Gesetz sei nicht aus Glauben. Ja? Also ist das ein gewisser Widerspruch zueinander. Sie mussten losgekauft werden davon, auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser, nämlich Israels Zuchtmeister gewesen, auf Christum hin, auf das wir auf dem Grundsatz oder aus Glauben gerechtfertigt würden. Da aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Das war auch das Ziel des Kommens des Sohnes Gottes, sein Volk unter diesem Zuchtmeister wegzuerlösen, um es sich einzuverleiben, ja, in Form eben der Ehefrau des Christus, wie wir noch sehen werden. In diesen Versen kommt auch klar zum Ausdruck, dass Christus das Gesetz erfüllt hat, um es damit abzulösen, wozu er unter anderem gekommen war. In Römer 15, Vers 8 bis 12 lesen wir, dass Christus unter die Beschneidung gekommen ist, ja, um eben der Verheißung der Väter willen und um das zu bestätigen, was früher verkündigt worden war. Ich möchte diese Stelle doch aufschlagen, damit wir das sehen. In Römer 15, Vers 8: Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen, auf das die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Begnadigung, wie geschrieben steht. Darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Lob singen. Christus war also gesandt, um das Gesetz zu bestätigen, um es zu erfüllen, um dann eine neue Ordnung auch für sein Volk aufzurichten. Der Herr Jesus selber sagt, Gesetz und Propheten sind bis auf Johannes, von da an wird das Evangelium der Königsherrschaft Gottes verkündigt. Lukas 16, Vers 16, dort markiert er selber das Ende des Gesetzes. In Galater 4, Vers 4 und 5 lesen wir, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist der Kairos, von dem wir heute Morgen gehört haben. Der Kairos, als der gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geworden von einem Weibe, geworden unter Gesetz, auf dass er die, welche unter Gesetz waren, loskaufte, auf dass wir die Sohnschaft empfingen. Nach diesem Loskauf ist auch die Zeit der Verwahrung unter dem Gesetz auf Christum hin mit seinem Kommen, genauer eben mit seinem Kreuzestod und der Auferstehung, eindeutig beendet. Ich schlage vor, dass wir jetzt kurz eine Pause machen. Leider können wir nicht. Wir fahren weiter in Vers 15. Nach diesem Vers musste auch für Israel jemand kommen, der erstens die Rechtsforderungen der Gebote erfüllte, zweitens das ein für allemal gültige Schlachtopfer für die Sünden darbrachte und schließlich musste für alle Menschen jemand kommen, der sie vom Gesetz der Sünde und des Todes nach Römer 8, Vers 2 loskaufte. Denn jeder Mensch, so steht in Römer 3, 23, alle haben gesündigt und sie erreichen nicht die Herrlichkeit. Ja? Auch Israel hat in dieser Beziehung das Gesetz überhaupt nichts genutzt, ja? Weil sonst wäre ja Christus ein zweiter Weg gewesen, ja? Oder ein anderer Weg, ja? Oder ein Parallelweg. Für alle Menschen musste jemand kommen, der sie vom Gesetz der Sünde und des Todes loskaufte. Loskaufen vom Gesetz Moses konnte zweifellos nur jemand, der nie, auch nicht im geringsten, schuldig geworden war. Denn sonst hätte er selbst jemand gebraucht, der ihn löste, so wie der hohe Priester zuerst für sich selbst opfern musste, bevor er für das Volk ein Lamm ohne Fehl darbrachte. Nach Hebräer 9, 6 und folgende möchte ich dringend empfehlen, dieses Kapitel nachzulesen in diesem Zusammenhang. Paulus erklärt hier in Vers 15, dass Jesus in seinem Fleisch die Feindschaft der Gebote hinwegtat. Wie ist das zu verstehen? Antwort, die auch gleich den Punkt 3 von eben betrifft. Wie sind denn alle Menschen unter dem Gesetz der Sünde und des Todes losgekauft worden? Es geschah, indem er der Sünde, die in seinem Fleisch vorhanden war, nie nachgegeben hat. Auf diese Weise hat er nach Römer 8, Vers 3 die Sünde im Fleisch verurteilt und gleichzeitig nach Vers 4 die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt. Denn kein natürlicher Mensch kann alle Forderungen des Gesetzes erfüllen. Denn das Gesetz war ja an das Fleisch gerichtet. Es waren fleischerne Gebote. Hebräer 7, 16 und 9, 6 möchte ich hier als Parallelstellen nennen. Die können wir der Zeit halber nicht lesen. Das konnte der Herr Jesus nur deshalb, weil er unmittelbar Gottes Sohn war. Durch Gottes Geist gezeugt, seine Seele nicht die eines natürlichen Menschen war, sondern eine reine Seele, so wie eben die Seele des Vaters rein ist. Wäre er etwa durch Josef und nicht durch Gottes Geist gezeugt und erst bei seiner Taufe im Wasser Gottes Sohn geworden, dann wäre ihm das völlig unmöglich gewesen. Er hätte der Sünde genauso wenig widerstehen können bis zu seiner Taufe wie wir. Eine ganz klare Konsequenz. Ja? Deshalb musste der Herr Jesus eine reine Seele, einen reinen Geist gehabt haben. Und deshalb wurde er eben durch den Geist Gottes selber gezeugt. Wäre er erst durch das Herniederfahren des Geistes auf ihn teilhaftig der göttlichen Natur geworden, so wie Petrus das in Kapitel 1, Vers 3 seines ersten Briefes und 2. Petrus 1, 4 zum Beispiel sagt, wie jemand, der durch den Geist von oben her geboren wird, dann wäre er bis zu diesem Zeitpunkt ein normaler, natürlicher Mensch gewesen, hätte er das Gesetz nicht halten können und wäre damit an ihm, wie jeder andere Israelit, schuldig geworden. Das ist eine ganz klare Konsequenz. Dann wäre er auch nach Geist und Seele ein Mensch gewesen, wie auch wir, wenn das so gewesen wäre. Damit hätte auch seine Seele, wie das in Jesaja 53, 10 steht, niemals das Schuldopfer für den Kosmos stellen können. Denn in Jesaja 53 steht es eben geschrieben, dass er seine Seele als Schuldopfer stellen wird. Ein Mensch hätte niemals das Schuldopfer für den ganzen Kosmos stellen können. In Psalm 49, Vers 7 und 8 lesen wir dazu noch, keineswegs vermag jemand seinen Bruder zu erlösen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben. Denn kostbar ist die Erlösung ihrer Seele und er muss davon abstehen auf ewig. Selbst wenn es einer wollte, geht es nicht. Ja, er müsste ja zuerst seine eigene Seele für sich selber opfern und dann erst könnte er anfangen, andere zu lösen. Jesus musste also aus dem Samen der Eva sein und nicht aus dem Samen Adams. Das heißt, er musste direkt stellvertretend für Adam vom Geiste Gottes gezeugt werden und das nach dem Gesetz der Schwagerehe. So steht es da schon auf dem ersten Blatt des Wortes Gottes. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, sagt Gott zur Schlange. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse zermalmen. Der Same der Schlange wird neben denen aus 1. Mose 6 und anderen Anlässen der Mensch der Sünde sein, der sich in den Tempel Gottes setzen und über alles erheben und sich selbst als Gott darstellen wird. So wie Paulus das in 2. Thessalonicher 2 beschreibt. Die Schrift redet also in 1. Mose 3, Vers 15 absichtlich vom Samen der Frau, eben Evas, und nicht vom Samen Adams. Also dem, der aus ihrer Linie gezeugt wird und nicht aus der Adams. Denn aus ihm konnte niemand mehr kommen, der die Nachkommen Adams aus dem Gesetz der Sünde und des Todes befreien konnte. Eine ganz einfache alttestamentliche Logik. Ja. In Bezug auf den zweiten Punkt, also das Opfer für die Sünde, geht der Hebräerbriefschreiber ausführlich darauf ein. Es ist ein längerer Abschnitt, den wir dazu lesen müssen. Er erklärt aber vollständig die notwendigen Zusammenhänge und erspart jeden Kommentar mit eigenen Worten. Er beschreibt dort zunächst den Opferdienst im Heiligtum und dann die Aufgabe des hohen Priesters, den er einmal im Jahr am Versöhnungstag Yom Kippur im Allerheiligsten zu verrichten hatte. In Hebräer 9, 7 und bis 12 finden wir diesen Zusammenhang. In die zweite Hütte, also in das Allerheiligste, ging aber einmal des Jahres allein der Hohepriester nicht ohne Blut, welches er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt, wodurch der Heilige Geist dieses anzeigt, dass der Weg zum Allerheiligsten noch nicht geoffenbart ist, solange die vordere Hütte, also das Heiligtum, noch Bestand hat, welches ein Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit ist, nach welchem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die dem Gewissen nach den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst übt, welcher allein in Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht, in Satzungen des Fleisches auferlegt, bis auf die Zeit der Zurechtbringung. Christus aber gekommen als hoher Priester der zukünftigen Segnungen oder Güten Gottes in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht, auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein für allemal in das Heiligtum eingegangen, als er eine äonische Erlösung erfunden hatte. Die alte mosaische Ordnung konnte mit allen an das Fleisch gerichteten Satzungen keine Vollendung bringen, so wie das der Hebräerbriefschreiber erklärt. Und das Gesetz war auch nicht dazu gegeben worden, um ans Ziel zu bringen. Denn es durfte eigentlich ja streng genommen gar nichts zur Vollendung bringen. Warum nicht? Weil es dem Sohn Gottes, der aus der Herrlichkeit des Vaters kam, allein vorbehalten war, dies zu tun. Erstens, dadurch sich selbst das All mit dem Vater zu versöhnen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und zweitens, in der Fülle der Gotteszeitpunkte, das ganze All unter sich als Haupt emporzubringen, das waren oder sind die Aufgaben unseres Herrn. Und da gibt es keinen anderen Weg als nur diesen. Und deshalb konnte das Gesetz und durfte das Gesetz nichts zur Vollendung bringen. Und nach Epheser 2, Vers 16, wenn wir jetzt in unseren Text wieder reingehen, hatten beide, Israel und die Nationen, die Versöhnung, das heißt die völlige Neuordnung der Beziehung Gottes mit ihnen nötig. Versöhnung war allerdings dabei nur einseitig von den Geschöpfen her erforderlich, denn unser Gott war nie unversöhnt, da er nie Feind seiner Geschöpfe war. Das erklärt Paulus in 2. Korinther 5, aus dem wir schon einige Verse gelesen hatten. Wir finden dort geschrieben, alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesum Christum, und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich, dass Gott in Christo war, den Kosmos mit sich versöhnend, ihnen über ihre Übertretungen nicht zurechnend, und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Wenn also Gott dem Kosmos keine Sünde zugerechnet hat, dann war er ihm auch nicht Feind. Ganz einfach. Und deshalb ist es die Versöhnung, ja, der Ausdruck Versöhnung, das ist ja ein Aussöhnen von zwei Feinden, das ist hier nur einseitig. Deshalb gibt es auch Brüder, die den Begriff Neuordnung geprägt haben, ja, weil es eine völlig neue Beziehung ist zwischen dem Geschöpf und seinem Gott. Genau, es ist genau dasselbe Thema in unserem Vers 16, wie wir es vorher in Römer 11 hatten, wo der Paulus die Wirkung der Erlösung von uns, den Auserwählten, auf den ganzen Kosmos erweitert. Ja. Sowohl der Anbruch Israels an Pfingsten wie auch die Gemeinde als Leib des Christus sind ja jeweils nur Erstlinge aus den Gesamtheiten, für die das Erlösungswerk gilt. Es ist für das Sichtbare und das Unsichtbare des Kosmos vorgesehen, so wie wir auch das in Kolosser 2, 19 bis 21 der Parallelstelle zu unseren Versen finden. Nach Vers 15 könnte zwischen Israel und der Gemeinde jetzt grundsätzlich Frieden herrschen. Aber de facto wird das erst dann sein, wenn Israel als Ganzes seinen Messias angenommen hat. Sie sind jetzt immer noch unter dem Zuchtmeister. Sie wandeln in der Finsternis, sehen noch kein Licht, weil sie die Befreiung seit Pfingsten damals bis zum heutigen Tage ablehnen, zumindest agro, von den Auserwählten einmal abgesehen. Sie können mit der Gnade Gottes noch nichts anfangen. Das erklärte Ziel ist aber, wie Paulus Vers Kapitel 2, 15 abschließt, aus Israel und denen aus den Nationen einen neuen Menschen zu schaffen. Wir erinnern uns zum Verständnis der Aussage an die Zeit, als Adam noch einer war, die Eva noch nicht aus ihm herausgenommen war. Später, als Gott sagte, es sei nicht gut, dass der Mensch einer sei, nicht alleine, einer sei, trennte er ihn in einen männlichen und einen weiblichen Teil. Der Adam war also nicht mehr der Alte, ja. Und die Eva war ein Teil des alten Adams. Und dann vervollständigte Gott die beiden Hälften zu zwei vollständigen Personen. Aber klar mit dem Ziel, dass sie wieder zu einem Fleische werden sollen. Dass also die Einheit wieder einmal komplett hergestellt werden soll. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seiner Ehefrau, in Klammer Einzahl, hängen. Ja? Manche Männer kommen mit einer Frau schon nicht klar, wie viel weniger mit mehreren. Und sie werden zu einem Fleische sein. Ja? Das ist das Ziel Gottes. Ja? Alles, was Gott einmal getrennt hat, das will er wieder in eine Einheit zurückbringen. Und genau von dieser Einheit, das ist der neue Mensch in Christo, den Gott schaffen wird. Wir können daraus ablesen, die Trennung in zwei Personen unterschiedlichen Geschlechts war nur vorübergehend gedacht, um Gottes Absicht zu dienen. Darüber können wir jetzt nicht reden, das wäre eine extra Stunde oder auch mehrere. Erhärtet wird dieser Gedanke dadurch, dass er die Ehe später für unauflöslich erklärt. Das hat auch mehrfach symbolische Bedeutung, die wir jetzt nicht behandeln können. Also ist nach dem Original Gott der Vater und der Sohn selber männlich-weiblich in einer Person. Denn in ihrer beider Bild schuf er Adam. Es heißt, Elohim schuf Adam. Also beide zusammen standen als Original bereit, um einen Schattenriss von sich auf der Erde zu schaffen. Denn der Adam war nur ein Schattenriss. Der Herr Jesus ist das Originalbild des Vaters, weil eben gezeugt. Und der Adam ist nur ein Schattenriss. Und er hat, das heißt, was ein Adam ist oder war, ja, als er einer war, ist alles in Gott und dem Sohn vorhanden. Aber der Schattenriss selber, das Original enthält natürlich wesentlich mehr. Jesus über den Scheidebrief befragt in Matthäus 19 und Paulus in 1. Korinther 7 lehren, dass die Ehe vor Gott weiter existiert, auch wenn der Mensch eine Scheidung vornimmt. Israel nun ist durch die ganze Schrift hindurch immer weiblich und durch einen Ehebund an Jehova gebunden. Das haben wir ja unter anderem letztes Jahr nachgewiesen. Als wir uns mit der Geschichte der 10 Stämme oder 12 Stämme Israels beschäftigt haben. Zwei Worte wollen wir zur Erinnerung lesen in Bezug auf den Ehebund, denn insbesondere das zweite zeigt, was Paulus in Epheser 2,15 bezüglich des neuen Menschen in Christo schreibt. In Jesaja 54, Vers 5 lesen wir, 4 und 5, fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden, und schäme dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden werden, sondern du wirst der Schmach deiner Jugend vergessen und die Schande deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Jehova der Heerscharen ist sein Name. Und der Heilige Israels ist dein Erlöser, der, der dich loskauft. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt werden. Hier sehen wir ganz klar, Israel macht offensichtlich, nachdem sie in der Jugend Schmach gelitten hatten und Gott mit ihnen, der Gott Israels, mit ihnen einen Ehebund eingegangen war, macht sie noch eine Periode der Witwenschaft durch. Was heißt denn, wenn die Frau Witwe geworden ist? Dann ist der Mann gestorben. Und genau das ist passiert vor etwa 2000 Jahren. Da spricht Jesaja die alte Eheordnung vom Sinai an in Bezug auf die Zukunft Israels, nachdem sozusagen der erste Ehemann gestorben ist und Israel zuerst zur Ehebrecherin, zur Hure und jetzt noch durch den Tod ihres Messias schließlich zur Witwe geworden ist. Da darf Jeremia bezeugen, das ist das zweite Wort, das wir lesen wollen, Jeremia 31, 22. Wie lange willst du dich hin und her wenden, du abtrünnige Tochter? Gott spricht also hier noch zu seinem abtrünnigen Volk. Denn Jehova hat ein Neues geschaffen auf der Erde. die Ehefrau wird den Mann umgeben. Das heißt, Gott stellt also seinem Volk eine neue Heirat in Aussicht. Schon alleine diese beiden Stellen zeigen unmissverständlich eine erste und danach eine zweite Ehebeziehung zwischen Jehova, dem Christus und Israel auf. Paulus erklärt dann noch seinen Brüdern nach dem Fleisch in Römer 7, wie er sich dort ausdrückt, 1 bis 4. Oder wisset ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durch das Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie denn, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin geheißen, wenn sie eines anderen Mannes wird. Bei Israel hundertprozentig geschehen. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Hier sehen wir noch einmal, ja, dass durch den Tod des Christus einmal diese alte Ehe annulliert wurde und gleichzeitig ist Israel noch vom Gesetz an sich losgekauft worden. Und was sollen die jetzt machen? Vers 4, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, auf das wir Gott Frucht brächten. Paulus erklärt speziell den Israeliten unter seinen Briefempfängern genau die Zusammenhänge des neuen Ehebundes, eben, dass es für Israel um einen neuen Ehebund, das heißt eine Wiederheirat, geht. Das ist jetzt legal, da ihr erster Mann gestorben ist und daher selbst nach dem Gesetz es erlaubt ist. Ja, Ziel Gottes ist, eines anderen Mannes zu werden, aber natürlich nur eines ganz Bestimmten, nämlich des Christus. Und so sehen wir, dass Gott jetzt, wie der Paulus uns hier erklärt in unserem Text, dass er einen neuen Menschen schafft. Ja? Das heißt, der neue Mensch, der besteht jetzt aus Haupt und Gliedern, was den Mann betrifft, ja? Und aus dem dann zurechtgebrachten Israel, was die weibliche Hälfte dieses neuen Menschen, dieses neuen Adam, wenn wir so wollen, das Original Adam, ja, wie er zuerst war, ja, das ist das Ziel Gottes und das macht er in dieser Form. Und das ist das, was der Paulus hier der Gemeinde erklärt. Das versteht Israel noch nicht einmal, ja, weil ihnen dazu noch der Geist fehlt. Ja, ich denke, dass sie das erst begreifen werden, wenn sie ihren Messias erkannt haben, wenn eben diese Hochzeit, die da noch aussteht, ja, von der die Evangelien schreiben, von der die Offenbarung schreibt, wenn die stattgefunden haben wird, erst dann wird das begriffen werden. Nur Israeliten, ja, die vom Geist erleuchtet waren, und solche gab es offensichtlich zu Paulus Zeiten schon, ja, denen konnte Paulus diese Verse erklären. Ja. Die Nationen konnten damit nichts anfangen, logischerweise, ja, denn sie waren nie Ehefrau gewesen, ja, und werden es auch nicht sein, ja, weil die, die aus den Nationen erwählt sind, die sind ja Leib des Christus. Ja, so einfach sind die Zusammenhänge. Mir machen sie nur manchmal kompliziert. Für Menschen aus den Nationen sind diese Zusammenhänge fremd. Wenn der Christusleib vollkommen sein wird nach Zahl und geistlicher Zubereitung, dann ist der Mann als Haupt und Gliedern vollkommen. dann kann die Hochzeit des Lammes stattfinden und das vorhin in Jeremia 31, 22 gelesene Wort in Erfüllung gehen. Die Ehefrau wird den Mann umgeben. Die Zubereitung der Ehefrau auf die Hochzeit erfolgt hauptsächlich in der Zeit, welche die Offenbarung schildert. Und deshalb ist es vollkommen logisch, ja, dass die Offenbarung nicht ein Buch ist, das an die Gemeinde geschrieben ist, dies da ist sein Leib, sondern eben die Zusammenhänge Israels und der noch übrig gebliebenen Nationen beschreibt. Und wir müssen jetzt noch eine Stunde mindestens weitermachen, um das nachzuweisen, ja, weil an verschiedenen Stellen in der Offenbarung das ganz genau zum Ausdruck kommt. In Vers 6 und 7, Offenbarung 19, heißt es dann, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Ehefrau hat sich bereitet. Also genau das passiert in den Wehen, ja, der Zeit dieses vergehenden Äons. Dort passiert das, dass sich die Ehefrau des Christus bereitet. Ich denke, wir müssen jetzt hier aufhören, denn die Zeit ist abgelaufen. Wollen wir das einfach festhalten, ja? Dieser neue Mensch in Christo, den der Paulus hier beschreibt, ist nichts anderes als das, dass das wieder passiert, ja, was Gott einmal getrennt hat in Adam im Bild, ja, was er am Ende wieder zusammenbringen wird, einen neuen Menschen in Christo Jesu. Aus Haupt und Gliedern der männliche Teil und Israel als Ehefrau, eben der weibliche Teil. Der Herr segne sein Wort. Vater, hab Dank, dass wir jetzt in diese Verse hineingehen durften, dass wir sie anfangen durften zu betrachten. Und du siehst, dass da auch noch manche Fragen offen sein werden. Aber wir können eben aus den gelesenen Zusammenhängen durch das Studium deines Wortes die fehlenden Fragen zumindest zum Teil noch beantworten. Und dazu schenke du jedem Einzelnen unter uns Gnade und schenke Treue, dass wir allem glauben, was geschrieben steht, so wie es geschrieben steht. Und dass wir uns durch nichts und niemanden von diesen Wahrheiten abbringen lassen, die wir in deinem Wort haben. Gesegnet sei dein Name. Amen.
Amen.